Essen. Willkommen an den Geräten. Daniel, es ist so heiß. Wie heiß ist es bei dir gerade? Was zeigt dein Auto an?
Na, herzlich willkommen. 30,5 Grad. Wir hatten es ja eben gerade kurz im Off. Ich habe mich hier am Rand gestellt. Ich sitze im Schatten und es weht der Wind mir von links nach rechts. Ich habe meine Fenster. Ich sitze ja im Auto. Ihr seht das vielleicht am Bild. Es weht der Wind von links nach rechts durch meine Fensterscheiben. Ist eigentlich ganz praktisch. Wo sitzt du? Wie viel Grad sind bei dir?
Ja, ich bin im Büro und das Büro ist im Sommer heiß und im Winter kalt, weil es schlecht isoliert ist. Wir haben ja hier so eine Schlosserei, wo ich sitze, von meinem Schwiegervater. Und ich habe heute schon das Abwasser nicht nur daran gedacht, sondern auch gerochen ein paar Mal. So heiß ist das bei uns gerade. Und ich war heute auch schon auf einer Kläranlage. Ja, obwohl da hat es gar nicht so viel gerochen wie bei uns in Mötzingen an der einen Stelle. Von daher... Ja, aber ich hatte höchstens 37 Grad, wo mein Auto dann in der Sonne stand, hat das Auto 37 Grad angezeigt. Das ist schon krass. Ja, das sind so die Themen, wo man sich auch beschäftigt, ne?
Das ist Daniel, so.
Urlaub und hast du gehabt?
Ja, ich hatte jetzt, ich hatte 3 Wochen Urlaub. Ich bin jetzt diese Woche wieder zurück. Hattest du schon deinen Sommerurlaub?
Nee, das kommt erst noch. Es soll ja noch heißer werden. Aber es ist gut, wir fliegen dann wohin, wo es noch heißer ist, nach Griechenland.
Wirklich?
Ich bin gespannt. Naja. Ja, ich bin ja dann immer so am interessiert sein, wie es in den anderen Ländern mit Abwasser ist. Vielleicht sehen wir da ein bisschen was. Ich bin gespannt. Also heute haben wir uns ja auch. Es ist Warm-up. Und so das letzte Folge vom Urlaub ist das auch für mich jetzt. Und deswegen haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht dann.
Ja. Weil auch in Griechenland gibt es das, oder?
Da gibt es alles, ja. Weiß ich nicht. Müsste mal eine Kläranlage besuchen in Griechenland auf jeden Fall. Ja, wir haben uns heute das Thema Schlamm ausgesagt. Wir haben ja schon mal über Schlamm gesprochen mit dem Professor Schmelz von der Emscher Genossenschaft. Der war ja schon mal bei uns zu Gast. Da ging es aber eher so um die technischen Sachen. Und heute haben wir uns eine echte Koryphäe eingeladen, sage ich mal. Und zwar die Frau Dr. Kopp. Und wir holen sie gleich mal dazu. Sie hört schon zu. Und sie ist ja so die Frau, die ich bin ja viel unterwegs auf Kläranlagen, ne? Aber wenn es um Schlamm geht, Julia, dann fällt immer dein Name. Irgendwann haben wir gesagt, wir müssen dich doch mal zu uns auch mal einladen in einen Podcast. Jetzt weiß ich gar nicht, Schlammpäpstin sagt man ja nicht, es gibt ja keine weiblichen Päpste, aber sagt immer, wenn die Koryphäe eingeladen wird, Julia, dann sagt man immer, der Papst für das Thema. Ja?
Naja, also erstens finde ich ja immer gefährlich, wenn jemand sich selbst Experte nennt, deshalb tue ich das auch nicht. Päpstin finde ich auch blöd, weil ja in der katholischen Kirche es keine Familie gibt.
Nee, genau.
Und ich so ein Familienmensch bin. Also irgendwann haben die Meister mal gesagt, musste die Julia fragen und das fand ich schon fast als Ritterschlag. Ist schon okay.
Ja, das habe ich auch, wie gesagt, ganz oft gehört. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir dich auch mal einladen. Habe ich dich auf LinkedIn angeschrieben und es war auch eine tolle Kommunikation bis jetzt. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, über was wir sprechen und heute soll es natürlich um Schlamm gehen, ne? Sag doch mal, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema Schlamm und wie bist du zu dem Thema Klärschlamm gekommen?
Okay, also beschäftigen tue ich mich seit 1994 mit dem Thema Schlamm. Es kam so, dass der Assistent, bei dem ich Hiwi war und wir Sika-Wasserdaten analysiert haben, fertig war und dann wurde ich vererbt an den Schlammassistenten, den Dr. Nellenschulte. Und der wurde dann auch fertig und hieß es, jetzt kannst du da eine Promotion machen. Und das war ein spannendes Thema. Das wurde tatsächlich mein Promotionsthema. Und ich glaube, wenn man sich irgendwo mit intensiv beschäftigt, wird es immer spannend. Egal was. Also ob der Pathologe seine Würmer zählt oder ich meine Flockenpflege. Und das hat mich dann auch eigentlich nicht mehr losgelassen. Selbstständig gemacht habe ich mich, als ich nach der Promotion 2,5 Kinder hatte. Also kam noch eins dazu. Und das hat alles super geklappt, klein angefangen und das mache ich jetzt seit 25 Jahren.
Ja, 2001 hast du dich selbstständig gemacht, ne? Deine Firma heißt Kläranlagenberatung Kopp, ne?
Genau.
Und das heißt, ist ja sehr allgemein. Wie bist du dann zu dem Thema Schlamm, weil du dich schon immer damit beschäftigt hast oder wie kamst du dann, sag ich mal, von deiner Promotion? Ging es da schon um Schlamm bei dir?
Ja, genau. Also ich habe promoviert über die Bestimmung von Wasseranteilen in Klärschlamm. Tatsächlich auch über eine geerbte Studienarbeit. Da dachte ich, boah, ist ja spannend. Und da ist eine Technik, die kommt aus der Lebensmittelindustrie. Ich trockne den Schlamm ganz, ganz langsam. Und das freie Wasser, was durch nichts festgehalten wird, das kann ja ungehindert verdunsten. Und wenn dann die Bindungskräfte, diese Kapillarkräfte oder die Oberflächenkräfte das festhalten, dann kann es nicht so schnell verdunsten. Da habe ich gesagt, Boah, cool. Dann schließe ich mal meinen Drucker. Damals gab es noch Drucker, ne? Nichts von wegen, alles digital. Den Drucker an die Schnelltrockenwaage und ratzfatz ist die Promotion fertig. Ratzfatz war es dann gar nicht und tatsächlich ist das eine sehr empfindliche Anlage geworden, aber die läuft und läuft und läuft und ich verdiene damit mein Geld, diesen Schlemmen, den Fingerabdruck abzunehmen und zu gucken, auf welchem TR kann ich den entwässern. Das wird alles genau kalibriert und gemacht und dann wird das genutzt, um bei Leistungsfahrten zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Maschine bezahlt werden muss. Oder nicht, ob die nochmal nachbessern müssen oder bei Polymerausschreibungen. Und immer wenn man irgendwo hinkommt, dann ist ja auch die Frage, nicht nur, wie ist mein Schlamm, sondern warum ist er so? Dann fängt man an zu gucken, rechts und links und lernt bei jedem Projekt was dazu. Man wird ja nie dümmer. Und dann ergab sich das so, dass man dann im Bereich von der Klärschlammbehandlung habe ich mich zu öffentlich bestellten Sachverständigen prüfen lassen. Das heißt, man darf dann auch mal bei Gericht helfen, was ehrlich gesagt zu vermeiden ist, weil das ewig dauert. Und ja, so wurde ich dann so ein bisschen Landärztin für Klärschlamm.
Ja, kann man dann sagen, weil du das gerade so gesagt hast, kann man dann sagen, dass du dann entscheidest auch zwischen, wenn jetzt ein Anlagenhersteller, der Klärschlamm entwässert und einen Betreiber sagt, mein Schlamm müsste eigentlich 33% TR auf 33% entwässert werden können und ihr schafft nur 28, also ist eure Maschine nicht gut. Und dann macht ihr Tests und dann kann man sagen, okay.
Genau, wenn einer sagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden oder ich will mal wissen, was los ist, dann schicken die uns eine Probe. Aus Griechenland haben wir auch schon welche gehabt. Also es ist so, der Schlamm ist die Diva. Das hat mal ein Freund von mir gesagt. Das heißt, der Schlamm entscheidet in seiner Struktur, wie viel Wasser wird festgehalten. Das ist eine physikalische Grenze von dem Schlamm. Natürlich ändert der sich im Jahresgang, aber wenn ich nur 100 fahren kann, in einer Baustelle, dann ist es egal, ob ich in einem Mercedes sitze oder in einem Ford, im Passat. Ich glaube, es gibt gar keine Passats mehr. Ist ja egal. Ne? Das heißt, eine Maschine muss das können, was der Klärschlamm abgeben kann. Und ich kann nicht sagen, oh, mit meiner Maschine und mit meinem Superheldenpolymer komme ich weiter. Also ich kann das dann nur weiterkommen, wenn ich auch die Struktur des Schlammes verändere. Und natürlich muss die Maschine gut sein und es muss alles passen und auch das Polymer muss gut sein. Aber es geht immer so ein bisschen dann zu gucken, mal Linienrichter zu sein. Dann sagt man, gut, heute machen wir eine Leistungsfahrt, alle sind gut vorbereitet, alles wird gut eingestellt. Und dann gucken wir, ob die Maschine das kann, was sie können soll. Das ist nicht der Prognoseparameter, das ist ein Prognoseparameter, mit dem ich natürlich viel Erfahrung habe und oft arbeite. Aber ich arbeite ja auch in der DWA. Ich bin jetzt Obfrau von diesem Fachausschuss 2, Klärschlammverfahrenstechnik. Und natürlich haben wir in unserem Merkblatt auch noch andere Prognoseparameter dargestellt. Also wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Aber ich habe ein Werkzeug, mit dem ich viel Erfahrung habe, was schon oft, oft, oft eingesetzt wurde und an vielen Stellen bei solchen Streitigkeiten, wo der Bürgermeister sagt, ich will aber und die Maschinenhersteller sagen, mehr geht aber nicht, wo man dann auch zu einer Lösung kommt.
Was sagst du denn, weil wir jetzt schon ziemlich tief drinnen sind, oder was sagst du denn, wie viel Prozent, vielleicht kannst du erstmal einmal uns abholen, was ist der Unterschied zwischen TS und TR? Ne, Klaus hat ja eben gerade schon einmal beide Begriffe gesagt. Und dann nochmal die Frage, was würdest du sagen, rein kommunales Abwasser, ne? Auf welchen Prozentwert sollte ich ihn holen? Weil du jetzt
Okay,
gerade so sagst.
fangen wir an mit 1. Ne? Was ist der Unterschied zwischen TS und TR? Eigentlich wechselst du vom TS zum TR, wenn du von der Abwasserreinigung zur Schlammbehandlung kommst. Beim TS nimmst du eine Probe, gibst sie über einen Filter, spülst nochmal nach und nutzt das Wasser ab. Dann nimmst du den Filter, steckst ihn in den Trockenschrank. Das heißt, du hast die Trockensubstanz ohne Wasser, ohne Salze im Wasser. Jetzt stell dir vor, du hast so einen Schlamm, der Richtung Faulung geht mit 5%, der hat so eine Konsistenz wie Quark und willst ihm nicht so einen Filter geben, Mordsauerei klappt nicht. Ne? So, und das heißt, wenn ich mit dickeren Schlämmen arbeite, kann ich die nicht mehr filtrieren. Und dann nimmt man einen TR. Beim TR nehme ich so eine Art kleinen Eierbecher, so einen Tiegel, fülle den Schlamm da rein, gebe ihn in den Trockenschrank, warte, bis er wirklich trocken ist. Das kann schon mal über einen Tag dauern und wiege ihn dann. Aber da ist natürlich noch das ganze Wasser drin, was vorher drin war, und die ganzen Salze. Das nennt man dann TR. Also der TR ist in der Regel größer als der TS. Und wenn ich sehr dünnen Schlamm mache, dann oder sehr dünnen Schlamm vermesse, habe ich natürlich im Verhältnis mehr Salze drin, als wenn ich sehr dicken Schlamm vermesse. Das merke ich dann bei Messung vom Glühverlust. Das ist aber jetzt schon ganz schön spitz, finde ich.
Aber macht das viel Unterschied? Ist das ein großer Unterschied, das Salz da drin?
Ja, also wenn ich den Glühverlust angucke, angenommen, ich würde jetzt eine Eindickmaschine nehmen, den Überschussschlamm.
Ja.
Na, also ich ziehe Überschussschlamm aus dem Rücklaufschlamm, damit ich das Schlammalter einstellen kann. Die wachsen ja immer nach, die Bakterien. Und ich würde den Schlamm nehmen am Anfang der Maschine und am Ende. Dann ist es ja der gleiche Schlamm. Ne? Also an dem ändere ich ja nichts, außer dass ich Wasser wegnehme.
Ja.
Und wenn ich von dem dann den Glühverlust messe, dann ist der 6% höher am Ende als am Anfang, weil ich so viel mehr Salze im Verhältnis zu den Feststoffen am Anfang habe. Sodass ich da immer gucken muss, dass ich die richtigen Wertepaare angucke.
Okay, also 6%
also
kann das schon ausmachen.
Im Glühverlust, im Messwert Glühverlust.
6% oder 6% Punkte?
Punkte.
6% Punkte sogar. Ach krass.
Ja, das ist eine ganze Menge. Also man darf nicht abkürzen beim Messen, sonst macht man so Bilanzfehler. Und manchmal denken die sich, boah, ja, dann messe ich mal den TS vom Beliebtschlamm. Ist ja alles der gleiche Schlamm, ist es ja auch. Und macht dann den Glühverlust vom eingedickten Schlamm, dann passt das nicht zusammen. Aber das ist schon sehr spitz, finde ich. Das geht darum, wenn man dann Daten auseinander nimmt, aber nochmal zusammengefasst für alle Hörer, die noch nicht so tief im Flockenlesen stecken. TS ist immer mit dem Filter ohne Salz, mit dem Papierfilter gemacht. Das ist typisch für die Abwasserreinigung. TS vom beliebten Schlamm aus dem Belebungsbecken, der ist dünn und flüssig. Und wenn es um Schlamm geht und der wird dick und pappig, dann komme ich mit dem TR auch besser durch.
Habe ich auch noch nicht gewusst. Habe ich auch wieder was gelernt. Jetzt siehst du mal.
Also jetzt ist die Frage, nehmen wir mal an, ich habe jetzt rein kommunalen Schlamm und habe keinen
Vollpunkt. Achso, du wolltest wissen, auf was du kommen willst.
Weil wir ja gerade bei den Maschinen davor waren, ne?
Genau, also es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen den Maschinen, weil die unterschiedlich viel Energie einsetzen. Aber ich habe meine Statistik gemacht von all den Werten, die ich vermessen habe. Und da waren so Überschussschlämme aus der Aurum-Schlammstabilisierung, also kleinere Kläranlagen ohne Vorklärung. Die liegen so zwischen 21 und 23% TR. Also weit drüber habe ich ganz, ganz, ganz selten. Weit drunter kann schon mal passieren, je nachdem. Aber 21%, sagen wir 22 im Mittel, das ist so das, was ich so denken kann. Wenn ich jetzt eine Kläranlage nehme und die ist ein bisschen größer und ich baue eine Faulung, dann baue ich ja immer eine Vorklärung, damit ich Schlamm habe, der viel Gas bringt. Und dieser Vorklärschlamm bringt viel Gas. Und der lässt sich super entwässern. Also lässt sich nicht gut fördern, aber er lässt sich gut faulen und er lässt sich gut entwässern. Und dann kriege ich ja nicht mehr 100% Überschussschlamm, sondern im Ernstfall vielleicht nur noch die Hälfte. Und deshalb lassen sich Faulschlämme, weil da der Primärschlamm mit drin ist, so im statistischen Mittel auf 26% ungefähr entwässern.
Okay.
Das heißt, wenn ich so einen Schlamm angucke, wenn ich so wissen will, wie so ein Schlamm tickt, ganz grob, dann gucke ich erstmal, wie viel davon ist Überschussschlamm, wie viel davon ist Primärschlamm. Und dann frage ich nochmal, was bist denn du für ein Überschussschlamm? Also machen die BOP, machen die kein BOP? Und dann kann man sich schon ganz gut einordnen, wo so ein Schlamm liegen könnte.
Okay, also alle Betreiber, die jetzt, ich sag mal, wenn sie anaerobe Schlammstabilisierung haben, ne, und über 26 liegen, können jetzt schon stolz auf sich sein. Und bei einer aeroben Schlammstabilisierung da über, ich sag mal, 22-23% TR.
Können die schon ganz zufrieden sein? Kläranlagen, die zum Beispiel sehr hoch liegen, haben meistens eine sehr große Vorklärung, also ein bisschen mehr Primärschlamm und machen auf gar keinen Fall BOP. Weil BOP hat so eine Interaktion mit Eiweiß, also Phosphat, und das erhöht die Wasserbindung. Dass Kläranlagen, die BOP machen, oft ein bisschen schlechter sind in der Entwässerung als Kläranlagen, die kein BOP machen.
Ah, okay.
Interessant, okay.
Also das, was ich dann an P vielleicht, also an Eisen spare von der Fällung her, brauche ich dann vielleicht für die Entsorgung, die größer ist, weil ich mehr Wasser durch die Gegend fahre bei der Entsorgung.
Ja, also Phosphat ist wieder so ein Spezialfall. Wenn du sehr viel gelöstes Phosphat hast und das dann entwässerst, dann kann es durch pH-Wertverschiebung zu Ausfällungen kommen. Also bei Phosphat muss man immer, wie soll ich sagen, zweimal hingucken und da sind so Verallgemeinerungen ganz gefährlich.
Ja? Okay, was bedeutet überhaupt Schlamm?
Ich höre dich gerade nicht. Sag nochmal.
Stabilisierung. Also wir haben ja jetzt gesprochen über anaerobe Schlammstabilisierung und aerobe.
Okay, was willst du zuerst wissen? Aerob oder anaerob?
Aerob.
Also, bei der aeroben Schlammstabilisierung ist es so, das Ziel ist es immer, hinterher einen Schlamm zu haben, der, wenn du ihn irgendwo hinstellst, nicht wild anfängt zu gammeln und Treibhausgasemissionen produziert. Mhm. Ja, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und die Spielregel dafür ist, dass man 20 Tage aerobe Schlammalter hat, weil es heißt ja aerobe Schlammstabilisierung. Also nur wenn Luft an ist, dann kann der auch stabilisieren. Das heißt, die Bakterien werden so ausgehungert und werden so alt, dass das Altenheim keine Olympiade mehr gewinnen kann. Die sind so langsam in ihren Prozessen. Alles, was schon leicht abbaubar ist, haben die schon aufgefuttert, weil die so einen Hunger haben. Und dann habe ich einen Klärschlamm, der dann, wenn ich ihn irgendwo hinlege, weniger Treibhausgasemissionen erzeugt. Was passiert bei einer aeroben Schlammstabilisierung? Kohlenstoff wird mit Sauerstoff umgesetzt zu CO2 und Biomasse. Ja, und Biomasse ist letztendlich auch wieder Kohlenstoff, also fangen die an, sich selber aufzufuttern.
Mhm.
Und eine anaerobe Schlammstabilisierung, die funktioniert ein bisschen anders. Vergleichbar mit den Prozessen in so einem Kuhmagen. Also wir sind so ein bisschen bei der Sendung mit der Maus, aber ich habe es immer gerne, dass man ein leichtes Bild im Kopf hat und sich dann ins Detail vertieft. Bei einer anaeroben Stabilisierung ist das so ein vierstufiger Prozess, der dazu führt, dass die Inhaltsstoffe, klingt jetzt wie Ernährungsberatung, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, hydrolysiert werden und umgesetzt werden zu organischen Säuren. Und die werden dann umgesetzt von den Methanbakterien zu Methan und CO2. Das ist ein etwas empfindlicherer Prozess, weil die Methanbakterien älter sind. Also ich brauche eine gewisse Faulzeit, eine gewisse Temperatur und möglichst wenig schnelle Veränderungen. Dann sind die ein bisschen mucksch. Aber da ist die Idee 100% CSB am Anfang, wird umgesetzt zu Biogas. Und das kann ich auch als CSB rechnen. Und das wurde jetzt auch in dem neuen Arbeitsblatt, was auf dem Weg ist von unserem Fachausschuss, 368 berücksichtigt. Und auch da ist die Ziele, also die haben das wirklich neu bemessen. Erst dachte ich, was machen die da? Die gucken nach einem Methan-Emissionspotenzial. Also sie wollen sichergehen, dass wenn der Schlamm fertig stabilisiert ist, so wenig Methan emittiert wird, dass ich damit auch Treibhausgase tatsächlich reduziere.
Okay.
Ja, und 40%, 50% der Energie, die ich aus dem Faulgas gewinnen kann, deckt, also andersrum, die Energie, die ich aus dem Faulgas gewinnen kann, deckt 40-50% der Energie, die ich auf der Kläranlage brauche. Also es ist durchaus attraktiv, eine Faulung zu bauen.
Mhm. Gibt es da, würdest du sagen, oder beschreib mal die Historie. Du hast ja schon ein paar Berufsjahre hinter dir. Ab wann beginnen Betreiber an nachzudenken, ihre oder eine anaerobe Schlammstabilisierung zu präferieren? Ab welcher Kläranlagengröße?
Oder es hat sich, da gibt es tatsächlich auch eine Historie. Früher hat man mal gesagt, naja, 50.000, ab dann sollte man eine haben. Inzwischen ist man so bei 20.000 bis 30.000. Die Spezialisten sagen, oh, wir haben auch für die ganz kleinen Kläranlagen Faulungen. Im Prinzip faule ich hier auch in meinem eigenen Labor in 2-Liter-Behältern. Also die Größe ist erstmal nicht das Problem. Das Problem ist, was ist verhältnismäßig? Ja? Also wenn ich muss ja eine Vorklärung bauen. Und wenn ich eine ganz, ganz kleine Kläranlage habe, dann habe ich ganz dünne Leitungen. Die sind ja immer sofort dicht. Wie will ich das denn handeln? Wenn ich also, ich würde sagen, ab 20.000 EW kann man darüber nachdenken, ab 30.000 sollte man mal eine haben. Ne? Und ganz wichtig, so eine Faulung produziert nicht genug Gas, wenn ich keine Vorklärung baue. Es gibt nämlich einen Punkt, wo meine geliebten Klärmeister immer auf dem Holzweg sind. Und zwar hat man ja früher gelernt, nach A131 wird eine Kläranlage mit 3 bis 3,5 Gramm TS im Belebungsbecken bemessen. Und das fahren wir dann mal immer schön durch. Aber die Spielregeln, um Abwasser zu reinigen, ist ja, ich muss eine ausreichende Schlammalter haben, damit die anfälligsten Bakterien, die nitrifikanten, genügend da sind. Mhm. Und dieses Schlammalter, was ich brauche, das hängt von der Temperatur ab. Das heißt, wenn ich das ganze Jahr durchfahre, wird das Schlammalter im Sommer, wenn es warm ist, viel zu hoch. Ich kann ja aber den Keks immer nur einmal aufessen. Das heißt, wenn ich das Schlammalter in der Biologie zu hoch habe, kriege ich kein Vollgas mehr.
Mhm. Und zwar richtig viel. Da gab es diese Formel 30 minus Temperatur ist gleich Schlammalter. Ist das so? Das hatten wir mal in dem einen mit der Frau
Sölter.
Sölter, die hat uns das mal, die Frau Sölter von Biosurf hat das mal so als Faustregel genannt. 30 minus Temperatur ist gleich Schlammalter.
Naja, also ich würde mal sagen, kann oft passen, wenn ich nichts habe und ich stehe da zwischen Weihnachten und Neujahr und weiß nicht, was ich tun soll. Aber ehrlich gesagt gehört sich das einfach ausgerechnet. Ja. Die Frau Sölter ist auch unglaublich untriebig. Überall, wo ich hinkomme, ist so ein bisschen Hase und Igel. Die sagen, ja, die Schlammalter-Tabelle von Frau Sölter haben wir schon. Ich so, benutzen Sie die auch? Also es ist ja so, die Frau Sölter hat sich hingesetzt und hat gesagt, was in der A131 ist, wie ich Schlammalter ausrechne, mache ich euch mal eine bequeme Excel-Tabelle. Finde ich super. Aber ich muss sie auch benutzen. Mhm. Ja? Also es ist ja auch nicht so fürchterlich schwer, aber das Problem ist, es ist ein Wert, den kann ich nicht ablesen.
Nee.
Ja? Und was ich da ausrechne, ist ja erstmal das Gesamtschlammalter. Das Gemeine ist, ich brauche ja das aerobe Schlammalter. Nur dann passiert ja was. Da muss ich ja noch mit Belüftungszeiten gucken. Das heißt, ich muss mich vielleicht mal schon mal eine Stunde in der Woche hinsetzen und das mal ausrechnen. Da gibt es aber Hilfsmittel. Es gibt inzwischen wohl auch Regelungen, die das machen von der Firma Hartlange. Muss man mal gucken, wie gut die sind. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber es werden Lösungen angeboten, es werden Hilfstabellen verteilt. Ich glaube, die Frau Sölter, die nimmt da nicht mal Geld für, die gibt es so oft. Also man muss es einfach tun und nicht nur sagen, ich fahre im Winter 4,5 und im Sommer 3,5 Gramm TS, das reicht nicht.
Heißt das jetzt, nur mal für mich, wegen dem aeroben Schlammalter, ich frage das jetzt wohl, das ist ja mega interessant, heißt das, wenn jetzt der Schlamm da in den Belebungen 10 Tage drin ist und davon werden 7 Tage, also von der Zeit ist der belüftet, heißt es das Schlammalter, aerobe Schlammalter 7 Jahre dann? 7 Tage, Entschuldigung.
7 Jahre wäre ganz schön lange.
7 Jahre wäre lang.
Angenommen, ich habe eine intermittierende Belüftung.
Ja.
So. Und ich habe 50% der Zeit Nitri und 50% der Zeit Deni. Und ich hätte ein Schlammalter von 20 Tagen. Dann wäre das aerobe Schlammalter 10 Tage.
Mhm. Ja?
Und nur das aerobe Schlammalter zählt. Das ist in Abhängigkeit der Temperatur. Und ich habe mir jetzt gerade für so einen Vortrag mal was rausgeguckt. Also für eine Kläranlage, die 40% Nitri hat, das haben ganz viele, brauchst du, um eine Nitrifikation gut hinzukriegen, bei 18 Grad nur 4 Tage Schlammalter. Das ist ganz schön wenig. Und bei 12 Grad brauchst du 7.
Aber wir reden von aeroben Schlammalter, ne?
Aeroben Schlammalter. Wenn ich jetzt 40% nur Nitri habe, hätte ich bei 18 Grad brauche ich 10 Tage Gesamtschlammalter und bei 12 Grad 18 Tage Gesamtschlammalter.
Habe ich was gelernt gerade. Richtig heftig.
Also ich merke hier gerade, also ich muss mal hier in MV, wo ich auch viel unterwegs bin, auch die, ich sag mal, junge Generation, die jetzt auch Kläranlagenmeister und so weiter sind, die trauen sich auch immer mehr den TS weiter runterzufahren, ne? Also und auch ich weiß nicht, ob die Berechnungstabellen nehmen oder ob es nur die Energie ist. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, Julia, ich glaube dann, wo man so ein bisschen noch im Widerspruch steht, wir fahren ja dann ein zu hohes Schlammalter, oder? Häufig in den Belebungen.
Naja, und ich zahle zweimal, ne? Ich muss es einmal belüften. Im Belebungsbecken verbrauche ich ja viel Energie für die Belüftung. Und das, was dann davon in die Faulung geht, gibt ja kein Gas mehr. Den Keks esse ich einmal auf. Entweder aerob oder anaerob. Beides geht nicht.
Beides geht nicht. Richtig. Und aerob kostet Geld, anaerob macht Gas.
Ganz genau. Und es lohnt sich da einfach ein bisschen auf Zack zu sein. Einmal die Woche rechnen reicht. Ich kann auch eine Woche Mittelwert nehmen und dann einfach mal gucken, wo ich stehe. Ne? Aber einmal die Woche ist schon wirklich der Top-Tipp. Und was man ja auch sagen kann, ist, dass, warte mal, wo war ich denn da? Mit dem Schlammalter, mit der Biologie. Ah, es gibt noch eine kleine Grenze nach unten. Und zwar muss ja meine Nachklärung funktionieren. Also wenn ich in der Belebung nur noch 1 Gramm pro Liter TS hätte, dann ist die Nachklärung nicht mehr so gut in ihrer Funktion. Also, wenn ich unter
Ist nicht
2
mehr schwer
Gramm,
genug, oder?
da ist nicht mehr genug Schlamm drin, um den Schlamm, der reinkommt, so abzubremsen, und dann kriege ich so eine Wolkenwalzen. Also es gibt Experten für Strömung. Ich will mir aber so, ich habe gelernt oder ich habe so für mich gesagt, wenn ich unter 2 Gramm TS und im Belebungsbecken komme, dann würde ich lieber mal im Becken raus,
Aber
damit
was
der
ist
Test
jetzt?
nicht zu dünn wird.
Jetzt sind wir ja schon ziemlich stark bei dieser Optimierungsgeschichte, ne? Aber jetzt hatte ich ja vorhin mitgenommen, wir haben ja die aerobe Schlammstabilisierung. Da sagtest du ja vorhin, wir brauchen ungefähr 20 Tage, damit der Schlamm sich stabilisiert, aerob, richtig?
Genau. Und dann,
Und
wenn
ist
ich
das jetzt.
Hälfte, Hälfte habe, belüftet, nicht belüftet, heißt das 40 Tage. Und die meisten belüften gar nicht so lange, weil die meisten sagen, ich muss ja meine Ablaufwerte einhalten. Die müssen ja in Ordnung sein. Und wenn ich die Stickstoffwerte einhalte, mache ich alles richtig. So, dann ist aber das Schlammalter genau gerade so hoch, wie ich es brauche. Und dann fahren die ein zu geringes Schlammalter, die kleinen Kläranlagen, die keine Formung haben.
Würdest du
Weil
denn
die.
sagen, dass wir, Würdest du denn sagen, dass wir vielerlei eigentlich nicht stabilisierten Schlamm haben?
Ich würde denken, da wird nicht so sehr hingeguckt, aber ich hoffe, dass das mehr wird, und das wird auch viele Kläranlagen wahrscheinlich Richtung Faulung transportieren. Wenn wir wirklich hingucken, und ihr seid da ja auch von Unitex hinterher mit den Lachgasemissionen, ne? Wenn wir nicht genug belüften, stabilisieren wir den Schlamm nicht. Wenn wir nicht genug belüften, habe ich von euch gelernt, produzieren wir auch Lachgas. Das heißt, es ist ja auf jeden Fall klimaschädlich, was wir machen. Wir haben nicht nur Lachgas produziert, was richtig böse ist. Wir haben auch Schlamm, den wir auf eine Lagerfläche bringen. Wir können ja im Herbst nicht ausbringen, der dann vor sich hingammelt und Methan produziert.
Genau. Das ist
Ja?
auch mal wieder eine neue Information. Okay, das ist also noch wichtig, ob man aerob oder anaerob macht. Also wir springen ja hier ein bisschen durch die Gegend von unserem Programm, aber es ist
Wir haben
super.
unglaublich viele Fragen. Also es ist immer so, wenn wir irgendwo hinkommen, dann fangen wir an zu erzählen und zu fragen und zu fragen. Und am Ende sind aber meistens, fassen wir das immer nochmal zusammen, sortieren ein bisschen.
Ja.
Sind wir doch zufrieden.
Wir machen am Ende ein Transkript und dann mittlerweile kann das ja die KI dann zusammenfassen. Ja, also ich hab hier nochmal geschrieben, du hattest vorhin das noch gesagt, es hätte mich noch interessiert, dass die Bakterien, kann man dann sagen, am Ende ist das Ziel, dass bei beiden die Bakterien in Anführungsstrichen dann tot sind oder nicht mehr aktiv, heißt ja tot, oder? Oder ist das,
Na, dass
kann
das
man.
Futter, was ich umsetzen kann, biologisch weg ist. Das Buffet alles.
Aber ich habe das letztens mit dem Leiter von der Kläranlage Dortmund, dem Heinz Hiegemann, der war ja auch schon mal bei uns hier zu Gast. Und der hat dann, da habe ich dann zu ihm gemeint, da habe ich ihn zu ihm gemeint, ja, du bist ja quasi Zoowärter von Milliarden von Lebewesen, die du dann quasi dort züchtest und so weiter. Und dann hat er gemeint, ja, das ist ja schön und gut für die Bakterien, die geht's ja richtig gut bei mir. Aber wenn ich dann überlege, was im Faulturm passiert, dann bin ich eigentlich der Sensenmann für die Viecher, weil das ist ja quasi dann eigentlich die Hölle. Also wenn die Belebung der Himmel ist, dann ist ja die Faulung im Faulturm, weil die Bakterien sich gegenseitig auffressen, eigentlich ja Hölle und
Kommt
ja.
drauf an, welches Bakterien du gerade bist.
Ach so, ja, okay. Also die Belebschambakterien geht es da nicht mehr gut, glaube ich, da drin, ne?
Naja, denen geht es dann nicht mehr so gut. Dafür geht es anderen Bakterien ganz gut. Und letztendlich sind es ja so, wir sperren biologische Prozesse, die überall woanders passieren, in Becken und intensivieren sie. Wir machen ja nichts Neues. Da wird kein neuer Prozess gemacht. Wir bringen einfach Abwasserreinigung, die. Das sind Prozesse, die im Gewässer passieren, mit den gleichen Bakterien, nur wir bringen sie in kleinere Becken und sind damit effektiver. Ja, und wichtig finde ich ist, dass wir wissen, was wir tun, und dass wir anfangen, auch in kleinen Schritten Energie zu sparen. Und dann ist es ja zum Beispiel so ein Underachiever, ist eines meiner Lieblingsthema, kommen wir mal zur Eindickung. Ne?
Genau.
Du hast eine Kläranlage und du willst eine Faulung betreiben. Und eine Faulung muss ja auf 37 Grad erwärmt werden. Im Kuhmagen haben wir ja die gleiche Temperatur. Also du möchtest ja, dass es den Faulbakterien gut geht und die das auch hinkriegen. So, und wenn wir jetzt eine kleine Kläranlage haben, die haben damit oft Probleme, die denken, wir dicken unseren Primärschlamm in der Vorklärung ein und dann ziehen wir den einfach ab. Das Problem bei diesem Primärschlamm, der hat so eine Ketchup-Eigenschaft, das heißt Thixotrophe-Fließverhalten. Ja? Das heißt, da sind diese Faserstoffe, die verhaken sich alles, und wenn du dann pumpen willst, es ist so, als würdest du die Ketchupflasche umdrehen, passiert nichts. So, und erst wenn du richtig Gas gibst und hinten drauf klatscht auf deinen Ketchup, kommt der Ketchup raus. Also du ziehst diesen Primärschlamm Und dann zieht sich aus diesem Quark so eine Art Delta, so ein Wurmloch und der Rest bleibt sitzen. Und so eine Pumpe, die zieht, wenn das dick ist, fördert zu wenig und wenn dann nur noch Dünnes kommt, fördert zu viel. Das sind ja Zwangsförderer. Mhm. Und wenn du dann so ein festes Abzugsintervall hast, dann ziehen die unglaublich viel Wasser immer ab. Dieses Wasser musst du auf 37 Grad heizen. Du brauchst in der Faulung aber keinen dünnen Schlamm. Du willst ja auch eine Verweilzeit in der Faulung haben. Mhm. Und deshalb ist es sinnvoll, bei der Einlegung, die Technik ist ja super simpel, da ist ja nichts bei, dass man trotzdem sagt, okay, wir bauen die Eindickung ganz nah an die Faulung, damit wir den dicken, pappigen Schlamm nicht lang transportieren müssen. Und wir geben uns da ein bisschen Mühe. Also viele denken, ach, Eindickung ist so wie Parken auf dem Frauenparkplatz, rechts und links ist Platz, scheißegal. So, und ne, also ich finde, da vertun wir uns immer, da wird sich keine Gedanken gemacht. Und an der Stelle denke ich immer, das ist hinterher für den Betrieb so eine Mühe. Die haben die langen Leitungen, die müssen die sauber machen. Und in der Planung, das kenne ich ja selber, wenn ich da erzähle und wir machen Montagsmaler in den Gesprächen und erzählen dies und das, dann ist es immer, ich sage, ich weiß, dass es schnell gemalt ist, hier eine Linie von da nach da und dass das für sie viel Arbeit bedeutet. Aber das ist für mich dann der Unterschied zwischen einer Planung und einer guten Planung. Wir müssen das doch für die Leute machen, die das betreiben müssen. Wir haben nicht genug, die da ewig irgendwelche blöden Leitungen spülen können. Und es ist auch Energieverschwendung, Wasser aufzuheizen.
Jetzt nochmal, nehme ich nochmal mit. Das heißt, wenn die Eindickung näher am Faulturm ist.
Also wenn man den Primärschlamm abzieht. Und stell dir vor, wir ziehen den dünn ab.
Ja.
Ne? Und wir packen den dann in statischen Eindicker oder wir entwässern den maschinell. Wir dicken den maschinell ein. Dann würde ich das ganz dicht an die Faulung stellen. Weil dünnen Schlamm kann ich immer transportieren.
Ja. Aber den dicken,
Ne? Aber das macht keiner. Jeder malt dann auf dem Lageplan, wie es ihm gerade passt. Die Planer, die haben dann ihre Sachen verkauft und die Betreiber sagen, Mist, jetzt habe ich hier 300 Meter Leitung mit dickem Schlamm voll und nichts transportiert sich. Und dann wird der Schlamm dünner abgezogen, dann brauchen wir wieder mehr Energie zum Aufheizen. Und das ist ja, eigentlich ist die Einlegung so ein simpler Prozess, aber die Platzierung, also eigentlich nur diese simple Frage, wo baue ich den hin? Da denkt keiner dran, weil die Leute nicht mit dem Betrieb reden. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dass die das betreiben, dass die auch mitreden dürfen.
Verdrängerpumpe quasi weit vom Faulturm weg habe, ist eigentlich das Problem, die Leitung dahin hat halt viel Verlust. Das ist das Argument, oder?
Ja, und Primärschlamm, da ist ja Fett drin und wenn ich Fett drücke, dann fällt das aus und dann ist die Leitung dicht. Also es macht einfach keinen Spaß.
Okay.
Aber danke für diesen Punkt. Ich habe mal noch eine Frage, ne?
Interessant.
Wenn ich jetzt, ich habe ja den Primärschlamm, der von der Vorklärung kommt, ne? Und wenn der dann jetzt in den Eindicker kommt, dann habe ich ja noch den Überschussschlamm, ja? Also ich sag mal, die Bakterien, die ich aus der Belebung oder beziehungsweise aus dem Rücklaufschlamm von der Nachklärung hole, die gehen die auch direkt zum Eindicker oder gehen die direkt in den Faulturm?
Also der ist ja sehr dünn, der Schlamm, den ich aus der Nachklärung kriege. Der wird immer maschinell eingelegt. Und früher hat man das so gemacht, da hat man den Überschussschlamm in die Vorklärung gefördert. Aber dann den hat man einfach in die Vorklärung gefördert und dann hat man das gemeinsam abgezogen. Das ist in meinen Augen eine ganz dumme Idee. Weil wir in der Abwasserreinigung Prozesse in Gang setzen, wo wir Schlamm, den Phosphor in den Bioschlamm reinbringen wollen. Das nennt man biologische Phosphorelimination. Mhm. So, und wann mache ich biologische Phosphorelimination? Wenn ich eine halbe Stunde habe ohne Luft, anaerobe Verhältnisse, wenn ich viel Kohlenstoff habe. So, ich nehme Überschussschlamm, wo ich extra Phosphor eingelagert habe in diesen ADP-ATP-Speicher. Dann packe ich das in die Vorklärung. Da ist garantiert keine Luft an. Ne? Licht ist aus. Organischen Kohlenstoff haben wir ganz viel. Ist ja frisches Abwasser drin. Dann löse ich den Phosphor zurück. Mhm. So, und dann, haha, unser Freund, das Fadenbakterien-Mikrotrix gehört zu den BioP-Bakterien. Dann züchten wir uns da einfach Ärger. Also, Überschussschlamm und Primärschlamm kann ich zwar gemeinsam eindicken, darf es aber nicht lange zusammen lagern. Das heißt, ich würde auf den Überschussschlamm. Ich könnte es auf die gleiche Einmischmaschine geben, Eindickmaschine geben, aber ich würde es erst ganz, ganz kurz vorher mischen. Ich würde es auch nicht zusammen in statischen Eindicker stecken.
Auch da würde ja dann quasi Mikrotricks sich bilden und.
Naja, die wissen ja nicht, wo sie sind, ne?
Nee. Und das würde dann über das Prozessabwasser auch wieder zurückgehen
Genau, und wir hatten ja auch schon angedeutet, dass wenn man Phosphat, viel Phosphat im Schlamm hat, dass das dann wieder zur Ausfällung führen kann. Das wollen wir ja nicht.
MAP und sowas.
MAP, genau.
Ja, okay. Ja, okay, dann haben wir das ja auch. Also dann, das heißt mal, wir haben den jetzt eingedickt, jetzt geht er in den Faulturm. Über Eindickung hatten wir ja auch schon mal ein bisschen gesprochen. Da gibt es ja verschiedenste Techniken dann, sage ich mal.
Genau, viele große, also sehr große Kläranlagen nehmen gerne Zentrifugen. Da brauche ich sehr wenig Polymer, aber viel Energie. Und dieses Mehr an Energie kann ich ja schlecht gegenrechnen, weil das Ende der Eindickung ist nicht, wie doll kann ich eindicken, tja, sondern das Ende der Eindickung ist, ab wann kann ich das noch fördern. Ja? Und ganz oft werden Bandeindicker eingesetzt.
Bandeindicker, Zentrifugen. Was wir jetzt noch hatten, waren hier diese Schneckeneindickungen.
Ja, da brauche ich ein bisschen mehr Polymer, weil diese Schnecke, die macht ja die Flocken so ein bisschen kaputt. Und ich persönlich finde dann den Bandeindicker besser, weil der weniger Polymer braucht.
Okay.
Und dem Schlamm ist es eigentlich egal, ob er in die Runde fährt oder nicht, aber ich möchte möglichst wenig Scherkräfte aufbringen.
So, jetzt nehmen wir uns nochmal mit. Du hast ja gesagt, dass mit der Faulung, in der Faulung sind 4 Stufen, ne? Hattest du ja schon mal so
Genau,
ein
das
bisschen
erste, genau, die
angedacht.
Hydrolyse von großen Bruchstücken in die kleine, dann bis zu den organischen Säuren, bis zur Essigsäure.
Das
Und
heißt,
dann
das
wird.
sind Bakterien, die das aufspalten, oder wie passiert das? Das sind
Das sind
Bakterien, die die
Bakterien, die
anderen.
das aufspalten und die haben und die hydrolysieren das. Also die zerknabbern das in kürzere Bruchstücke, bis Essigsäure entsteht. Und dann gibt es diese Acinetobacter und ich glaube, die Methanbakterien, also es gibt Acito und Acetobacter, glaube ich, die das in so Symbiose machen. Das heißt, die bauen das runter bis zur Essigsäure und die Essigsäure wird direkt umgesetzt zu den Methanbakterien. Manche sind pH-empfindlich, manche nicht so und die arbeiten da in Symbiose und man kann eigentlich sicher sein, das sagen jetzt unsere Experten, die sagen, ab 8 Tagen hast du davon genug im Faulbehälter. Ich würde jetzt aber nicht meine Faulung auf 8 Tage auslegen, sondern ich würde sagen, zweistufig ist super, dann habe ich weniger Kurzschlussströme, 2 mal 10 Tage, das ist schon guter Faustwert. Und dann sind wir bei unseren klassischen 20 Tagen, die wir auch früher gelernt haben.
Also zweistufig heißt, dass du 2 Faultürme hintereinander schaltest.
Genau. Und das, also, weil immer, wenn ich einen Behälter habe und den durchmische
Ja.
und der ist voll durchmischt, dann geht ja immer eins durch die Aufenthaltszeit, also bei 20 Tagen, ein Zwanzigstel ungefault raus, wenn ich keine Kurzschlussströme habe. Wenn ich aber 2 mal 10 Tage mache, dann habe ich ja ein Zehntel und nochmal ein Zehntel geht nur ein Hundertstel ungefault raus. Das heißt, ich habe weniger Schlupf, das macht 8 bis 10% mehr Gas. Und ich
Krass.
kann dann noch Folgendes machen. Ich kann den ersten Faulbehälter warm machen, ne, mit 37 Grad und lasse den zweiten dann sozusagen den Schlamm durchlaufen, braucht den gar nicht heizen. Der hat dann noch 35 Grad und dann fault er in Ruhe fertig.
Das habe ich auch
Das.
schon öfter gehört, dass man den ersten dann sogar etwas wärmer fährt als die 37 Grad.
Ja, also ich
Habe
bin
ich
nicht so
auch
ein Freund
gehört,
von
ja.
über 40 Grad, weil dann wieder die Schlammentwässerungslupe aufgesetzt wird. Dann verändern sich die Flockenstrukturen, brauchst du meistens ein bisschen mehr Polymer und hast gar nicht so viel davon. Aber jetzt müssen wir mal nochmal aufpassen, ne? Die Faulung ist ja kein Fixstern, ne? Also die mögen zwar nicht so viel Veränderung pro Zeiteinheit, weil die empfindlich sind, die Methanbakterien, aber wenn es so heiß ist, was machen wir denn dann? Also wir haben ja im Winter einmal das, wo wir sagen, oh, wir müssen heizen, das kostet Energie. Aber es gibt viele, die den Faulbehälter im Sommer heißer fahren, weil die nicht wissen, wohin mit der Wärme. Aber für den Prozess selber ist das gar nicht so gut. Auch gar nicht nötig.
Ich habe halt immer gedacht, die haben dann Fieber und dann bei Fieber ist ja der Stoffwechsel schneller. Dann setzt man mehr um.
Es
So.
ist ein bisschen schneller, aber du musst es da ja noch entwässern. Und wenn dann plötzlich deine Flockenstrukturen sich verändern und du ganz viele kleine Flocken kriegst, dann brauchst du hinterher mehr Polymer.
Ich
Also
dachte
es
auch
gibt ja
immer,
immer Wirkung und Effekt.
dass eigentlich mehr Wärme. Es gibt ja auch Desintegration, ne? Und ich dachte, dadurch ist die Gasausbeute auch höher.
Ja, Moment, das ist was anderes.
Ist
Also,
das wieder was anderes?
wenn ich eine Desintegration mache, jetzt müssen wir mal über die Stoffgruppe der Proteine reden. Also, so wie ich mir die Welt erkläre, Proteine haben eine sehr hohe Wasserbindung und sind nicht die Lieblingskost von allen. Und wenn ich jetzt Beispiel Spiegelei oder angenommen, ich habe ein Stück Fleisch, da sind viel Proteine drin mit einer gewissen Wasserbindung. Merkst du ja, wenn du das in die Pfanne schmeißt, das spritzt ja so. Und wenn ich jetzt eine mechanische Desintegration mache, ist aber die Wasserbindung von einem Kotelett genau die gleiche, als würde ich daraus Mett machen. Ja, das gleiche Zeug ist nur ein bisschen kleiner. Das heißt, wenn der Prozess ausreichend lang ist und alles, also die Faulzeit reicht und die Durchmischung gut ist, sehe ich da keinen Unterschied. Würde ich jetzt aber dieses Stück Fleisch braten, dann kann ich das ja besser verdauen. Und dann kriege ich tatsächlich ein bisschen mehr Gas. Aber niemand würde desintegrieren, um nur mehr Gas zu kriegen. Das rechnet sich derzeit noch nicht. Sondern dadurch, dass ich die Wasserbindung kaputt gemacht habe, können die hinterher viel besser entwässern. So dass ich diese thermischen Desintegrationsverfahren gegenüber den mechanischen Desintegrationsverfahren durchgesetzt haben. Das können aber nur ziemlich große Anlagen machen. Also bekannteste Firma ist die Firma Cambi aus Norwegen. Die ist unglaublich erfolgreich in England, wo die auch hygienisieren müssen. Treiber da ist die Hygienisierung. Und da wird der Schlamm vorentwässert, so auf 16, 17% TR, dann wird er mit Dampf versetzt. Dann hat er noch 13% TR, ist super fließfähig, also er verliert komplett seine Struktur und wird dann ausgefault. Der wird aber runtergekühlt, bevor er ausgefault wird, weil der hat dann ja 160 Grad, damit kann ich nicht faulen. Zweite Verfahren in der Desintegration, was sich ganz gut durchgesetzt hat bei uns in Deutschland, weil die nicht so viel Lust auf Dampf haben, kann ich auch verstehen, lohnt sich nur für große Anlagen, ist dieses Pondus-Verfahren. Der macht es nicht ganz so heiß. Dafür muss er Natronlauge nehmen, um sozusagen der Sache einen Schubs zu geben. Da wird der Überschussschlamm eingelegt auf 6-7%, wird 2 Stunden gekocht bei 70 Grad. Das ist die Abwärme vom BHKW mit 2 Liter Natronlauge. Und dann mischen sie den warmen Schlamm mit dem kalten Primärschlamm. Jener mit den 37, 38, 40 Grad in die Faulung. Also ich kann jetzt nicht sagen, super, ich faule bei 160 Grad. Man kann schon bei 55 Grad faulen. Das machen ganz, ganz wenige Anlagen in Deutschland. Das nennt man thermophile Faulung, aber die meisten machen das nicht. Ja, also die Kläranlagen, die ich kenne, die mit 55 Grad faulen, die haben auch wieder diesen Hygienisierungsaspekt in ihrem Entsorgungsweg. Ist aber die Ausnahme. Ja? Also thermische Desintegration hat so ihren Platz. Würde ich jetzt nicht bei den ganz kleinen Kläranlagen sehen, aber es gibt Kläranlagen, die ja schon so ab 50 bis 70.000 EW machen. Und diese Cambi-Prozesse könnte man andecken, so ab 350.000 EW. Ja, weil ich dann ja mit Dampf arbeiten muss. Ich brauche einen Kesselwetterschein. Also das mache ich nicht mal so nebenbei.
Also das aber auch nicht nur wegen der Gasausbeute, sondern letztendlich auch, weil ich den Schlamm besser entwässern kann und dadurch einen gesamten Kostenvorteil bekomme.
Genau, deshalb macht man das. Und wir hatten ja das Thema P-Recycling und das hängt ja dann auch gleich mit den Entsorgungskosten zusammen. Ne? Das hatten wir auf unserer Agenda uns ja noch überlegt. Wir hatten uns ja einen kleinen Fahrplan überlegt. Also die Entsorgungskosten sind ja schwierig zu kalkulieren im Moment. Ja, die Verbrennerkapazitäten kriegen wir wahrscheinlich an den Start, aber dieses Asche-Recycling ist noch ein bisschen hinten dran. Und ich habe jetzt schon diskutierte Entsorgungskosten gehört, die gehen so bis 300 Euro pro Tonne TR. Ach, darf man ja gar nicht sagen, pro Megagramm TM. 300 Euro pro Megagramm Trockenmasse. Megagramm Originalsubstanz, Entschuldigung, Megagramm Originalsubstanz. Das ist ja richtig Geld. Also wir sind jetzt vielleicht bei 100 bis 120, also Faktor 3. Und wenn ich dann besser entwässere, dann rechnet sich ja plötzlich alles Mögliche. Aber letztendlich ist ja auch die Frage, ist das ein temporärer Effekt, bis sich das hingeruckelt hat für die nächsten 10 Jahre? Oder bleibt das so teuer? Das ist ein ganz schöner Blick in die Glaskugel, ne? jeder wünscht sich Antworten, aber die Frage ist ja immer, ab wann läuft's und was machen wir bis dahin?
Okay, also das ist halt ein wichtiges Thema, dass man so weit wie möglich diesen TR halt erhöht sozusagen, ne? Da, weil das heute noch nicht, wir nicht wissen, wo es hingeht. Jetzt würde mich mal interessieren, ist das so, dass man dann quasi, dass dir dann aus ganz Deutschland irgendwelche Proben geschickt werden und du analysierst die dann und sagst erstmal, ich habe zum Beispiel gehört, ja, die Frau Kopp, die guckt sich nur einen Schlamm einmal kurz an und sagt dann gleich, das ist so und so. Also sieht man sowas visuell oder wie analysierst du so einen Schlamm? Wenn der jetzt, kriegst du eine Probe, wie läuft das ab? Erzähl mal.
Okay, also dieses visuell und gucken ist so ein kleines Spiel. Ich gucke mal gerne auf die Belebung und schätze mal nach TTS und Index. Aber darum geht's nicht. Also bei uns kommt eine Schlammprobe an, sagen wir heute mal, eine aus Schweden.
Ja.
Das ist eine Firma, die hat verkauft Zentrifugen, hat Schwierigkeiten mit irgendeinem Kunden, den kenne ich nicht. Hm? Dann haben wir 5 Liter Schlamm. Und dann machen wir einen TR-Glühverlust, wir gucken nach dem Polymerbedarf und dann wird der Schlamm eingedickt mit einer Zentrifuge ohne Polymer und dann bauen wir diesen Schlamm ein in diese thermogravimetrische Messstation. TRA ist das, was da als Ergebnis rauskommt und trocknen den in 2 parallel laufenden Anlagen über je einen Tag und machen 4 Kurven. Ne? Mhm. Und dann kannst du anhand des Kurvenverlaufes zuordnen, wie viel Wasser ist frei, wie viel Wasser ist gebunden, wie viel ist kapillar gebunden und wie viel ist anders gebunden. Und dieses freie Wasser kann ich ja abtrennen. Ja? Hm. Und das hat einen Prognosegenauigkeitsbereich plus minus 0,5% TR, das ist recht gut. Und dann kann ich sagen, wenn ein Schlamm jetzt mit dieser Zentrifuge auf, sagen wir, 26% entwässert, dann hat der ein optimales Entwässerungsergebnis erreicht. Mhm. Wenn der 24,5% entwässert, dann hätte er vielleicht noch ein akzeptables Entwässerungsergebnis erreicht und dieser Schlamm braucht 15 Kilo. Dann gucken wir ein bisschen noch nach Phosphat und der Flockenstruktur und dem Sandanteil und können ganz gut einschätzen, wie lässt sich dieser Schlamm an diesem Tag entwässern. Das kann ja in 3 Monaten anders aussehen. Und dann kann er jetzt der mir die Probe geschickt hat, zu seinem Kunden gehen und kann sagen, du, pass mal auf, dieser Schlamm lässt sich auf das entwässern, was machen wir denn jetzt? Ja? Mhm. Also vor Gericht klagen ist ja was anderes. So sieht das aus. Wenn die dann sagen, oh, wir wissen aber nicht weiter und was sollen wir denn machen, dann passiert es ganz oft, dass wir Videokonferenz machen, miteinander reden oder wir eben zu der Kläranlage fahren und sagen, jetzt müssen wir mal gucken, was hier los ist. Und dann guckt man, warum kommt der denn nicht dahin? Manchmal ist es das falsche Polymer, manchmal ist das nicht richtig aufbereitet, manchmal ist das Wasser, mit dem sie das Polymer aufbereiten, schlecht. Mhm. Und dann arbeitet man sich Stück für Stück durch so ein Problem, je nachdem, was die so braucht. Mhm. Ja? Das ist so ein großer Teil unserer Arbeit. Manchmal ist es auch so, dass eine kleine Kläranlage sagt, okay, also wir wollen jetzt maschinell entwässern oder eine Faulung bauen. Dann sage ich, gut, dann nehme ich mal ihren Schlamm mit. Die haben bisher immer mit einer mobilen Entwässerung gearbeitet. Und dann ist die Kläranlage so klein, dass die eigentlich gar keine Zentrifuge kaufen kann. Weil Zentrifugen brauchen eine gewisse Größe, damit die wirklich gut sind in meinen Augen. Mhm. Und das ist ja blöd, wenn die nur einmal die Woche läuft und der Rest der Zeit kaputt geht und einmal die Woche die Kläranlage im Schlammwasser ertrinkt. Das können wir nicht machen. Und da würde man zum Beispiel eine Schneckenpresse nehmen. Eine Schneckenpresse setzt aber ein bisschen weniger Energie ein. Die können dann nicht ganz so gut entwässern, aber wir wissen ja, was der Schlamm kann. Und dann kann man das auch einstufen. Und manchmal sagen dann auch kleine Kläranlagen, was heißt denn das, wenn wir eine Faulung hätten? Dann sage ich, gut, dann machen wir mal eine Faulung klein bei uns im Labor, machen Primärschlamm aus ihrem Wasser, machen Überschussschlamm aus ihrem Wasser, wir faulen das und dann gucken wir, was das denn für den heißt. Wie viel Gas wird der kriegen? Was wird der für eine Rückbelastung haben? Auf was wird der sich entwässern lassen? Und dann haben die Daten, mit denen die rechnen können und dann kommen die wieder weiter. Das heißt, wir sind ganz oft so ein Zwischenstück zwischen Betreiber und Ingenieurbüro. Ne? Also geben manchmal so einen Anstupser von einem Projekt oder wenn ein Projekt fertig ist und die sind nicht zufrieden, dann gucken wir manchmal, wie kommen die dann in Gang.
Wenn du jetzt immer sagst, wir, wie viel sind wir?
Oh, wir sind eine ganz kleine Firma. Ich habe eine helfende Hand, die Elke, die macht echt richtig viel Arbeit weg hier. Die arbeitet ganz fleißig im Labor. Und dann habe ich noch einen Werkstudenten, der ist Bachelor-Ingenieur, der Leo. Und der ist auf dem Weg zum Master. Mehr sind wir nicht.
Okay.
Aber mein Mann macht die Buchhaltung. Aber letztendlich sind wir ein ganz kleines Team. waren gerade
Mein Mann
zusammen
macht die
paddeln.
Buchhaltung, das ist ja cool. Das ist bei mir
Ja.
genau andersrum. Bei mir macht die Frau die Buchhaltung. Cool,
Ich
ist ja
schleppe immer meine
Familienunternehmen
Zettel
dann.
nach Hause, so Familienunternehmen. Und ja, wir sind ein ganz kleines Team, aber wir halten ganz dicke zusammen.
Ja, ist doch toll. Ich meine, heutzutage ist ja auch, ist man ja dann auch sehr flexibel und kann individuell beraten. Und ich meine, das ist ja, ist, man hat ja einfach durch die neuen digitalen Techniken dann auch eine große Reichweite dann schon, ne? Wenn du sagst, aus Schweden kommt Schlamm, aus Griechenland kommt Schlamm und
Ja.
da kann man ja per Teams sich mittlerweile auch gut auseinandersetzen, ne? Das ist
Ja, die
schon so.
Fahrten haben sich zum Glück halbiert. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man weit auseinander ist. Und das Coolste, was ich hatte, da war eine Kläranlage in der Schweiz, da war ich total geflasht. Ich gesagt, tut mir leid, ich kann gerade jetzt nicht kommen. Hat er gesagt, kein Problem. Der hatte so eine 360-Grad-Kamera, hat jeden Raum fotografiert. Ich konnte dann in dem Raum quasi mich hinstellen und mir alle Sachen angucken. Hat mir den ganzen Schlammweg angeguckt, dann hat er noch einen Bericht, den sollte ich lesen. Dann haben wir eine Videokonferenz gesagt, gucken Sie mal da und da und da und da. Und dann machen wir noch die Messung und dann treffen wir uns im Herbst. Also das fand ich ultra, ne? Was so neue Technik kann mit diesen, das macht eine Menge leichter. Trotzdem bin ich ein großer Freund davon, sich in echt zu sehen. Ich sag oft, also es gibt ja auch Kläranlagen, die funktionieren nicht, weil die nicht miteinander reden, ne? Und dann sage ich immer, solange alle um einen Tisch passen, dann findet man auch eine Lösung. Also den Faktor Mensch haben wir immer. Und na klar stelle ich Rechnungen. Natürlich lebe ich auch davon. Aber wenn da mal so eine Mail kommt ab und an und sagt, haben wir ausprobiert, hat geklappt, vielen Dank, Frau Kopp, das ist dann irgendwie wie ein Streifen auf der Schulter, ne? Also es macht ihr doch auch so, dass ihr mal für
Davon
ein
hast du ja
Dankeschön
dann schon
erfreut.
genug Streifen, ja.
Guck mal, ganz viele heute angezogen.
Das passt gut, ja.
Guck mal, du hast auch ganz viele Streifen
Ja,
angezogen.
die sind bei mir aber nicht so breit wie bei dir. Du hast einfach größere Streifen als ich. Ich bin ja noch in Ausbildung, weißt du? Ich kann ja noch viel lernen dann.
Ja, aber ich habe ja auch ich habe auch einen breiteren Bauch. Ist ja alles gut. Bin ja eine Elfe.
Jetzt haben wir, es ist richtig toll. Also, ich habe schon viel gelernt heute. Jetzt haben wir hier noch zwei Punkte stehen, die wir vielleicht nochmal aufnehmen sollten, bevor wir dann Daniel noch die Restzeit geben. Also, du hast hier noch aufgeschrieben als Thema, wir hatten ja schon Phosphorrückgewinnung, gerade hast du schon so ein bisschen gesagt. Hier steht was von Zeitdruck. Wieso haben wir dann Zeitdruck? Weil das heißt quasi ab 2023 muss das jeder machen oder wie ist das genau?
Also ab 2029 müssen ja die großen Kläranlagen müssen in die Verbrennung und auch Asche-Recycling betreiben und ab 2032 alle größer 50.000. Und jetzt haben wir das Problem, die Verbrennungsanlagen kriegen wir vielleicht fertig gebaut. Aber dann haben wir diese Asche. Und dieses Asche-Recycling, das ist ja ein Verfahren, das gehört eigentlich gar nicht auf eine Kläranlage. Ne? Wenn du eine Tonne Asche mit einer Tonne Salzsäure, da brauchst du plötzlich ganz andere Kernkompetenzen. Das ist Chemietechnik. Also unabhängig davon, dass wir ganz viel Salzsäure brauchen, geht natürlich im Becherglas kriege ich das super hin. Das Glas, das geht ja nicht kaputt, aber so ein Förderband, ne, das geht kaputt. Oder wir haben ja auch nicht eine Asche. Asche ist nicht Asche. Klärschlamm ist nicht Klärschlamm. Das heißt, wir haben Asche, das ist einmal Bettasche oder Flugasche. Haben die mit Eisen gefällt oder mit Alu? Das heißt, es ist ja so ein Prozess, den muss man auch lernen. Und da sind wir einfach noch nicht so weit. Und dann würde man sagen, okay, dann pokern wir auf Zeit. Asche ist ja Asche, dann packen wir die auf eine Deponie. Die Deponie sagt, seid ihr bekloppt, wir haben die alle abgeschlossen, wir wollen gar keine neuen Felder aufmachen. Ja, und eine Deponie kann ich ja auch nicht einfach so genehmigen. Das ist ja ein Planfeststellungsverfahren, das dauert 8 Jahre. Und jetzt ist man am Diskutieren mit den Gesetzgebern, wenn wir die zwischenlagern unter bestimmten Rahmenbedingungen, könnt ihr das akzeptieren? Dann sagen die ja, aber dann zahlt ihr eine Strafe. Also es wird einfach auch Geld kosten, aber dann haben wir es ja noch nicht recycelt. Das heißt, an diesem Wunsch des Asche-Recyclings hängen wir so ein bisschen in der Technik hinterher, in der Umsetzbarkeit. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon öfters gehört. Ne? Und das ist das eine Problem. Und wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, sind die Deutschen eigentlich die Vorreiter und alle gucken zu, was wir denn so treiben und wollen das dann nachmachen. Das heißt, es ist keiner so wirklich viel weiter. Jetzt gibt es noch so Überlegungen zu sagen, ja, aber wenn die Asche so gut ist wie die Klärschlammverordnung, dann könnten wir doch die Asche dem Dünger beimengen. Ja, musst du aber sehr, sehr, sehr guten Schlamm haben, dass du da auch hinkommst. Also wir arbeiten gerade an dem Programm für die nächsten Klärschlammtage. Da wird Phosphorrecycling ein zentrales Thema sein. Wir hatten das letztes Mal schon genannt, kriegen wir die Kurve. Wir nennen es eigentlich diesmal, kriegen wir die Kurve Teil 2 so ungefähr. Es wird geguckt in allen Richtungen, was geht. Fragen haben wir mehr als Antworten. Der Druck ist hoch. Und jeder merkt ja schon, wie schnell ist eine Woche um. Ne? Und 2,5 Jahre, das ist eigentlich keine Zeit. Und eine Fristverlängerung, die wird es einfach nicht geben. Gab es nicht beim bleifreien Benzin, die gab es nicht beim Schließen der Deponieräume. Da wird der Gesetzgeber auf gar keinen Fall bis kurz vor knapp irgendwie was nachrucken, ist meine Einschätzung. Wenn er dann nochmal rückt, vielleicht, aber nicht jetzt. Weil dann ist die Luft raus, dann sagt jeder, haben wir Zeit.
Ja, genau, das ist ja gerade, das war ja auch die Diskussion auf der IFAD, wo der Herr Petzl gesagt hat, ob wir das schaffen. Und ja, da war ja auch Riesendiskussion über das Thema, habe ich so ein bisschen mitgekriegt. Wir sind nicht so viel im Schlamm jetzt bis ins Detail unterwegs, aber so, ich habe das manchmal so das Gefühl wie Reise nach Jerusalem. Mal gucken, ob die Musik wirklich aufhört zu spielen und habe ich dann einen Platz, auf dem ich sitze. Oder ja, aber wenn ich mich zu früh hinsetze, ist auch blöd.
Naja, sagen wir mal so, hätte ich jetzt eine kleine Kläranlage und die machen sich Gedanken darüber, ob sie sich mit ihren Nachbarkläranlagen zusammenschließen und die haben 48.000 EW, dann würde ich sagen, nee, lass das erstmal sein. Wartet mal ab, bis der Sturm vorbei ist. Ihr dürft jetzt noch in die Landwirtschaft und dann könnt ihr das immer noch entscheiden. Das ist so der einzige Rat, den man seriös im Moment aussprechen kann und der Rest, die sind dran. Ne? Aber es hängt im Moment, glaube ich, eher an diesen Umsetzungen und mit dem Tetrafos-Verfahren, die haben da ja auch schon Geld reingesteckt. Es ist ja nicht so, dass die Däumchen drehen. Ne? Also
Ja,
da
es
werden
ist
wir abwarten müssen. Aber die haben auch Druck und alle gucken und alle hoffen. Mal gucken, was sie berichten, wie weit sie gekommen sind.
ja, cool.
Also ganz viel einmal sind wie die Hasen durch das Feld der Schlammbehandlung gehoppelt heute. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einigermaßen folgen konntet.
Ich fand, also ich habe viel gelernt, man müsste ja eigentlich mal das Feedback gucken, was andere dann wieder mit noch als Feedback geben, was sie denn gelernt haben. Wir haben am Ende normalerweise, Daniel, weiß nicht, hast du ein paar Fragen vorbereitet?
Ich habe noch ein paar Fragen
Wir haben am
vorbereitet,
Ende
ja.
noch so ein paar ja, auch Rausschmeißer-Fragen, wo du jetzt, wo Daniel immer stellt, die immer super sind.
Scheiße. Genau, wo du nachher
Ja.
freiwillig gehst. Pass auf, die
Okay,
erste
ich lege
Frage,
einfach
ne?
auf.
Ja, genau. Was ist neben Schlamm, ja, dein Lieblingsthema in der Welt und in der Wasserwirtschaft?
In der Welt und in der Wasserwirtschaft. Gegenseitige Wertschätzung ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Sowohl in der Welt als auch in der Wasserwirtschaft.
Du bist eine Kläranlagenbetreiberin mit 20.000 EW Größe. Du stehst vor der Frage, du brauchst eine neue Schlammentwässerung und stehst vor der Frage, Zentrifuge, Schneckenpresse oder Siebbahnpresse. Was nimmst du?
Schneckenfresse.
Schneckenpresse? Okay.
Weil du
Was hältst du
gleichmäßig
eigentlich?
das Wasser bekommst dann in die Belebung oder warum machst du das so?
Naja, weil ich nicht so viel Schlamm habe, dass eine Zentrifuge, die ich eigentlich sehr schätze, genug Schlamm hat. Und dann kann ich die gleichmäßig durchlaufen lassen. Im Sommer
Genau.
von Montag bis Donnerstag, im Winter durch. Und die kann ich dann einfach in Ruhe vor sich hinlaufen lassen. Gleichmäßige Rückbelastung und genau. Also sagen, wenn das eine 50.000 EW-Anlage wäre, würde ich sagen Zentrifuge.
Machen aus deiner Sicht Schlammentwässerungsversuche Sinn?
Auf jeden Fall.
Ab welcher EW-Größe von der Kläranlage oder allgemein von gesammelten Schlammmengen lohnt sich eine Trocknung?
Nach dem, was ich bisher gelernt habe aus verschiedenen Arbeitskreisen, ist eine Trocknung interessant, wenn ich Abwärme habe. Sonst wird das schwer. Und wenn ich einen Entsorger habe, der den getrockneten Schlamm auch nimmt. Also bei der Schlammbehandlung ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich denke immer, ich habe so viel Schlamm und dann mache ich das und das und das. Eigentlich muss ich aber andersrum denken. Wer nimmt mir den Schlamm ab? In welchen Fahrzeugen? Wie lange will ich entwässern? Was nehme ich für eine Maschine? Was ist denn das überhaupt für ein Schlamm? Passt das mit der Rückbelastung? Also eigentlich muss ich von hinten denken. Weil der Letzte bezahlt, also ne, der Letzte bestimmt, wie er es haben will. Und wenn ich eine Verbrennungsanlage habe, mit der ich einen Vertrag machen möchte und die sagt, wisst ihr was, ich nehme nur entwässerten Schlamm und ich nehme den nur aus Sattelaufliegern, dann kann ich ja nicht mit dem Trecker ankommen und sagen, hier, ich habe hier eine Tüte getrockneten Schlamm. Also es muss zusammenpassen. Ich muss immer den letzten Schritt bedienen. Und dann weiß ich ja, wie komme ich zu dem Schritt davor. Und bei der Schlammentwässerung muss ich auch immer gucken, da sind ganz viele Fragen, die auch entscheidend sind. Wie lange entwässere ich pro Woche? Wie mache ich das? Also da ist auch viel logistische Fragen. Das hat gar nichts mit dem Schlamm zu tun.
Welchen Satz würdest du dir heute aufschreiben, wenn du morgen fachlich nichts mehr wissen oder nichts mehr weißt, was du aber unbedingt behalten möchtest?
Jeder hat den Schlamm, den er verdient, aber es kommt drauf an, was ich daraus mache.
Also einen besseren Schluss. Also mehr Schlussworte finde ich nicht, also kann ich nicht dazu beitragen. Also Julia, ganz, ganz vielen Dank. Falls du noch irgendwas außer diesen schönen Satz hast, ne? Sag's jetzt nochmal, ansonsten macht Klaus die letzten Worte.
Naja, wenn es klemmt, könnt ihr ruhig anrufen, die Julia beißt nicht.
Alles klar. Danke, Julia. War ein super Gespräch, hat Spaß gemacht. Ja,
Hat's mir auch
Leute,
Spaß gemacht. Vielen Dank.
Panta Rey, das Wasser fließt immer bergab, Leute. Bis zum nächsten Mal.